spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss. It's all true.
Hallo Laura.
Hallöchen.
Nach London, wie geht es dir?
Gut, und selber?
Auch. Heute ist es nicht so tolles Wetter hier, aber gut, es ist ja auch Winter.
Machen wir wieder unseren Raincheck.
Ja, feuchte Luft, Jacke an, Schal vielleicht auch.
Ja, bei uns auch.
Ja.
Ja, windig und dann kommt einem so ein schöner Eisregen ins Gesicht. Oh. Das ist toll. Stört die Londoner natürlich nicht. Die laufen trotzdem in kurze Hose und T-Shirt rum.
Wetter-Challenge heute ausgeglichen. 0-0.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe auch wieder eine Einstiegsfrage an dich. Und zwar, wie sehr glaubst du, prägt ein Land einen Menschen?
Frage. Ich denke definitiv, dass es da einen Einfluss gibt. Ich denke, jeder Mensch wird von seinem sozialen Umfeld geprägt und ein Land ist Teil des sozialen Umfeldes. Kommt aufs Land an. Also es gibt natürlich Länder, die dominanter sind, also die Regierung, gerade wenn es irgendwie ein autokratisches System ist, eine Autokratie, im Gegensatz zu einer Demokratie, die einen Wert auf Individualismus legt. Also wenn du jetzt ganz einfach einen Vergleich ziehen würdest, Deutschland zu Nordkorea, dann sind die Menschen in Nordkorea stärker von ihrem Land geprägt als Deutschland.
Also ich denke, es ist irgendwie, Land ist wie ein Boden, auf dem was wächst. Der Boden beeinflusst zwar, wie was wächst, aber nicht, was daraus wird. Und das, glaube ich, das liegt schon noch in der Hand von jedem Einzelnen.
Nährboden.
Aber dass die Normen und Werte von einem Land, die sind, glaube ich, extrem wichtig. Also was gilt in der Kultur als normal? Ja, passt man sich an? Begehrt man dagegen auf? Und in welchem Alter? Ne? Aber wahrscheinlich das Wichtigste ist schon die Familie, in der man aufwächst.
Ich bin mal gespannt, wie das jetzt oder was das mit unserer Protagonistin der heutigen Geschichte zu tun hat.
Ja, wir starten mal und dann können wir mal gucken, ob du drauf kommst, wo unsere Folge heute spielt. Also in welchem Land jetzt speziell. Stell dir mal folgende Landschaft vor. Es gibt keinen Baum, es gibt keinen Straßenlärm, also sehr, sehr leise ist es, man hört nur Wind. Und es gibt sehr viel Wasser und auf dem Wasser liegt Eis wie zerbrochenes Glas. Große Eistafeln treiben langsam fast schwerelos dahin. Dazwischen dunkles Meer. Still. Vielleicht ein kleines rotes Boot, verloren zwischen Eis und Horizont. Alles bewegt sich, aber nichts eilig. Die Farben hier sind weiß, blau und grau. Wir sehen auf einen Fjord, der sich weit in die Landschaft hineinzieht. Die Luft flimmert Kristallen. Keine Straße führt hier von Ort zu Ort. Man reist nur über das Meer. Oder durch die Luft. Oder man bleibt, wo man ist. Und die Stille ist so groß, dass ein einzelner Vogelruf wie ein Ereignis klingt. Hier bestimmt nicht eine Uhr den Tag, sondern Licht, Wetter und das Meer. Ob Fische kommen, ob Robben auftauchen, ob die Jagd ruft. Wo sind wir?
Klingt schön. Klingt nach Freiheit. Ich hätte erst Antarktis gesagt, aber dann kamen die Fjorde. Norwegen?
Ja, Tipp. Die Hauptstadt dieses Landes hat weniger als 20.000 Einwohner.
Grönland.
Ja. Die größte Insel der Welt ist es, wo wir uns heute befinden.
Was ja aktuell ins Thema der Debatte, der politischen.
Genau. Deswegen habe ich die Folge jetzt auch eingeschoben. Eigentlich hatte ich für heute schon was anderes vorbereitet, aber ich dachte, es wird so viel über Grönland gesprochen und nur sehr selten über die Menschen, die dort leben. Es geht oft, wenn man über Grönland spricht, heutzutage um politische Interessen, um Einfluss, um die Bedeutung einer Insel auf einer Weltkarte. Als wäre Grönland nur ein strategischer Ort und kein Zuhause von echten Menschen.
Oh, das ist aber eine schöne Überlegung, Mama.
Aber Grönland ist ja kein Feld auf Monopoly oder Risikospielen. Es ist ein Land mit eigener Sprache, eigener Geschichte, eigener Würde. Und offen gesagt, auch ein Land, dachte ich mir so, über das wir sehr wenig wissen. Also ich zumindest wusste da sehr wenig drüber, bevor ich mich jetzt auf diese Folge vorbereitet habe.
Ja, da kann ich ja auch. Also das würde ich von mir auch so behaupten, dass ich nicht weiß.
Und ich bin richtig, richtig froh, dass ich mich beschäftigt habe damit, weil das ist ein wahnsinnig interessantes Land. Und am liebsten würde ich gleich hinfliegen und Urlaub da machen.
Können wir ja mal was planen.
Ja, aber es ist kalt, Laura.
Aber erst unsere Whisky-Reise.
Ja, nach Schottland.
Ja.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir müssen hier nochmal betonen, wir sind kein Politik-Podcast. Wir analysieren keine Rede von Präsidenten und führen keine außenpolitischen Debatten, aber wir sind ein Podcast, der Geschichten von Frauen erzählt. Wir reden über die Lebenswege von Frauen und wir reden heute auch darüber, was Menschen mit einem Land verbindet. Deswegen, Laura, das wird dich jetzt überraschen, habe ich eine andere Struktur als bisher. Wir gucken heute nicht auf die Geschichte einer einzigen Frau, sondern wir gucken kürzer auf drei Frauen aus Grönland.
Oh.
Eine Frau kommt aus dem Bereich Sport, eine Frau kommt aus dem Bereich Kunst und eine aus dem Bereich Politik.
Oh, wie cool. Gute Idee.
Ja.
Und von dem Timing her, also haben die alle gleich, oder leben die alle aktuell oder befinden wir uns in verschiedenen Jahrhunderten?
Zwei leben heute noch, aber in sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen. Und eine ist viel zu früh gestorben. Die lebt nicht mehr.
Hm.
Aber was die drei miteinander verbindet, ist die tiefe Verbundenheit mit ihrem Heimatland, mit Grönland. Und einem Land, das wir vielleicht am Ende dieser Podcast-Folge heute ein bisschen besser kennen als vorher. Ich hoffe es.
Mhm.
Also wir tauchen jetzt nicht so stark ein in die einzelnen Biografien, ne? Und stattdessen erzählen wir die Geschichten von den dreien, eingebettet in den größeren Zusammenhang, in eine Geschichte. Also Laura, du weißt ja noch nicht, um welche drei Frauen es geht, richtig?
Nee, keine Ahnung. Ich kenne nicht so viele Leute aus Grönland.
Ein ganz kurzer Blick auf Grönland. Was weißt du denn, wenn du an Grönland denkst? Also was fällt dir konkret ein?
Landschaft, würde ich schätzen. Also klar, du hast jetzt eben auch schon angefangen, hast das irgendwie beschrieben, aber ich habe ganz klare Bilder im Kopf, wie Grönland aussieht. Diese Weiten und die Farben, die du eben auch schon genannt hast, aber auch wie die Städte aussehen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich über Grönland weiß.
Ja, ich verlinke mal so eine Collage von vier Grönland-Bildern. Die kann man sich ja angucken, während wir jetzt über Grönland reden. Ich habe ja schon gesagt, Grönland ist die größte Insel der Welt. Die Fläche ist ungefähr 6-mal so groß wie Deutschland, 2,16 Millionen Quadratkilometer. Aber in Deutschland leben ungefähr 82 Millionen Menschen. In Grönland leben auf dieser Fläche, 6-mal so groß wie Deutschland, 56.000 Menschen.
6-mal so groß. Das ist ja auch immer dieses, wenn man einen Atlas hat, dass die Landflächen oder die Größen der Landflächen nicht richtig dargestellt sind. Und Grönland sieht viel kleiner aus, also nicht 6-mal so groß wie Deutschland.
Und von den Einwohnern, von diesen 56.000 ungefähr, gehören 85-90% der Bevölkerungsgruppe der Inuit. Und wichtig ist vielleicht noch Grönland, das haben wir jetzt ja auch öfter schon in den Nachrichten gehört, ist politisch ein autonomes Land innerhalb des Königreichs Dänemark mit eigener Regierung und eigenem Parlament. Die Siedlungen in Grönland liegen fast ausschließlich an der Küste, vor allem im Westen. Das Landesinnere ist nämlich von einer gewaltigen Inlandeisfläche bedeckt, die ungefähr 80% der Fläche ausmacht. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild.
Oh ja, das müssen wir definitiv verlinken. Es ist schon wirklich sehr beeindruckend. Also es ist echt eine gigantische Landmasse. Und wie du schon sagst, ich würde schätzen, 90% des Landes ist einfach von dieser riesengroßen Eisschicht bedeckt. Und dann hast du an den Seiten, also da, wo das Land dann Richtung Wasser ausfrieselt, da sieht man dann, dass es ein bisschen Grünfläche hat und nicht komplett von Eis bedeckt ist. Und da sind dann auch die ganzen kleinen Städtchen oder wie du sie genannt hast, Siedlungen.
Ja, also wirklich nur ganz am Rand sozusagen, ne?
Ja, sieht lustig aus. Und die Namen der Städte sind auch echt niedlich.
Ja, kaum aussprechbar. Das wirst du gleich noch merken, wenn wir in der Folge weitergehen.
Ja, viel Spaß.
Ja, und man kann es, glaube ich, nicht so gut sehen, weil dafür sind die Karten nicht, gehen die nicht ins Detail. Aber zwischen vielen Orten gibt es bis heute keine Straße. Gereist wird per Boot, Flugzeug oder Hubschrauber. Die Natur bestimmt den Alltag und das Klima ist subarktisch bis arktisch. Also lange, sehr, sehr kalte Winter und kurze, ganz kurze Sommer. Und selten, auch im Sommer, wird es über 10 Grad. Grönland ist Lebensraum für Eisbären, Moschusochsen und so weiter. Und in den Gewässern leben Walen, Robbe, Halbut, Kabeljau und sogar der seltene Grönlandhai. Fischerei ist bis heute eine zentrale wirtschaftliche Grundlage. Auch traditioneller Walfang spielt kulturell und lokal eine Rolle. Das steht ja auch immer wieder in der Diskussion. Gleichzeitig rückt Grönland, darauf gehen wir später noch mal kurz ein, wegen seiner wertvollen Rohstoffe und seiner geografischen Lage in den Fokus. Also das war jetzt ein ganz kurzer Überblick und gleich hören wir dann noch ein bisschen mehr über die einzelnen Aspekte. Dann starten wir mal mit unserer ersten Protagonistin. Bist du bereit?
Ja, absolut.
Wir beginnen mit einer jungen Frau, die gerade ganz viel in den Nachrichten ist. Sie ist noch sehr jung, noch keine 30 Jahre alt. Mit einer Frau, die manche von euch vielleicht also schon mal gesehen haben, und zwar bei Olympia, bei internationalen Wettkämpfen, bei Weltmeisterschaften und so weiter. Sie ist eine junge Athletin im Schnee und man beobachtet, wie sie konzentriert am Schießstand steht. Und sie startet offiziell nicht für Grönland, weil das ist ja kein eigenes Land, sondern es gehört zum Königreich Dänemark, wofür sie dann auch startet. Ich schicke dir mal ein Foto von der jungen Frau zu. Laura, das ist Ukalek Slettermark. Was macht die denn für dich für einen Eindruck?
Sehr sympathisch. Ein total niedliches Grinsen im Gesicht. Ich finde die blauen Haare cool, zumindest die Spitzen sind blau gefärbt. Und ja, man sieht sie, wie du schon gesagt hast, mit ihrem Ski-Outfit, ne?
Ja, genau.
Das heißt Biathlon oder Triathlon macht sie?
Biathlon, ja. Und die wird am 9.09.2001 in Nuuk geboren. Nuuk ist die Hauptstadt Grönlands. Wir haben ja eben schon gesagt, ungefähr 20.000 Einwohner. Das ist, glaube ich, der kleinste Vorort von London hat mehr als die Hauptstadt Grönlands. In Nuuk enden die Straßen nicht im Nachbarort, sondern immer am Meer. Und hinter den bunten Häusern steigen Felsen auf. Dahinter gibt es nur noch Eis. Rundrum sind überall Fjorde. Dazu habe ich auch mal eine Collage gemacht. Die verlinke ich auch bei Instagram. Das Wetter wechselt schnell, Wind gehört in Nuuk zum Alltag, wie in ganz Grönland. Und auch das Licht, das im Sommer kaum verschwindet und im Winter nur kurz auftaucht. Für ein Kind bedeutet Nuuk also nicht Verkehr, Einkaufszentren und Terminkalender, sondern draußen sein, Weite, Felsen zum Klettern, Wasser, das immer da ist. Boote im Hafen und Schnee, viel Schnee. Nicht Ausnahme, sondern Normalität. Also kein Wunder, dass wir heute über eine Biathletin reden. Natur ist für Ukalek kein Ausflugsziel, sondern Umgebung, Spielplatz, Lebensraum. Hier wächst sie also auf, zwischen moderner Hauptstadt und arktischer Wildnis, zwischen Schule und Fjord, zwischen Gemeinschaft und einer großen, stillen Landschaft. In Ukaleks Familie wird eine ganz bestimmte Sportart großgeschrieben, wir haben es ja schon gehört, Biathlon. Laura, kennst du Biathlon eigentlich?
Ah, das gucke ich eigentlich gerne. Ich kenne mich nicht so mega gut aus mit der Olympiade, aber Biathlon schaue ich gerne. Das ist eine Kombination aus Cardio und Zielgenauigkeit, nämlich du musst eine Runde mit den auf Skiern laufen und dann musst du sehr zielgenau die Ziele mit deiner Waffe treffen, also mit einem Gewehr. Und ich glaube, das ist auch das, was mich immer dran gereizt hat, weil du ja relativ außer Atem bist, dadurch, dass du dich schnell bewegt hast. Also du musst schneller sein als die anderen. Und dann musst du in sehr, sehr kurzer Zeit dein Center wiederfinden oder im Zentrum und deine Balance und ganz, ganz ruhig werden, deine Atem unter Kontrolle bekommen, damit du dann das Ziel triffst.
Sehr schön beschrieben.
Na,
also weißt du schon relativ viel. Ja, und Athletinnen und Athleten laufen, also im Grunde Skilanglauf kann man sagen. Und die Runden, die sie laufen, sind zwischen 7,5 und 15 Kilometer lang. Bei Männern länger als bei Frauen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zwischendurch dann eben am Schießstand schießen. Das hast du ja toll beschrieben schon. Und zwar 5 Scheiben müssen sie treffen, immer abwechselnd, liegend und stehend. Und der Puls, das hast du ja schon gesagt, dass man da sehr exhausted ankommt, der liegt beim Ankommen oft über 170 und trotzdem muss man ja seine Waffe sehr ruhig halten. Warum sich Ukalek für Biathlon interessiert? Tja, das ist eigentlich kein Wunder. Ihr Vater heißt Øystein Slettermark, der ist ein Jahr jünger als ich, 67 geboren und Norweger. Also der kommt gar nicht aus Grönland. Er war selbst viele Jahre lang Biathlet und Skilangläufer. Er kennt also das Training in Kälte, die mentale Ruhe, die man am Schießstand braucht und auch die körperliche Härte in der Kälte draußen beim Langlaufen.
Und er dachte sich, Norwegen, da ist mir zu viel los, da ziehe ich nach Grönland.
Nee, der hat sich verliebt und zwar in Ukaleks Mutter.
Oh.
Das ist Ulok Heilmann Slettermark. Und die ist 2 Jahre älter als er, also ein Jahr älter als ich. Die ist 65 geboren. Ulok ist, wie gesagt, Grönländerin. und wie ihr Mann frühere Biathletin und Skilangläuferin.
Und der Bruder ist auch Biathlet.
Sie hat tatsächlich zwei jüngere Brüder. Mhm. Sonde ist 3 Jahre jünger als sie und Inuk ist 2006 geboren. Der ist dann nochmal 2 Jahre, also 5 Jahre jünger als Ukalek. Ukalek trägt übrigens ihren zweiten Vornamen Astri nach ihrer dänischen Großmutter mütterlicherseits. Und das war eine Künstlerin und die hieß Astri Marie Helgesen. Die war sehr bekannt in Grönland und in Dänemark und ihre Kunst zeigt Natur, Licht und Landschaft. Feine naturalistische Aquarelle. Andere Arbeiten sind eher gegenständlich, die entstehen aus Treibholz, inspiriert von Figuren und Motiven aus der grönländischen Sagenwelt.
Oh, interessant. Können wir vielleicht auch das ein oder andere Bild noch verlinken?
Ja, oder einfach mal googeln. Ne? Astri Marie Helgesen, 34 geboren, 91 gestorben. Und ihre Werke sind überall zu finden in Grönland. Die hängen zum Beispiel im großen grönländischen Krankenhaus in Nuuk, im Rathaus, im Regierungsgebäude oder im Gymnasium. Festzuhalten ist, in Ukaleks Herkunft treffen Kunst, Bildung, Naturwissenschaften, die Liebe zur Jagd und zum Skilaufen seit Generationen aufeinander, also ein sehr starkes familiäres Erbe. Als Ukalek 4 Jahre alt ist, zieht ihre Familie nach Norwegen in die Heimat ihres Vaters Øystein. Doch ihre Prägung bleibt auch dort generell stark grönländisch. Auch in Norwegen geht sie mit ihrer Familie angeln, jagen und ist viel draußen unterwegs. Sie isst schon ganz früh selbst gefangenen Fisch und selbst erlegtes Rentierfleisch. Als sie dann 11 wird, geht es zurück nach Grönland. Wir sind jetzt im Jahr 2012. 2016 finden in Grönland die Arctic Winter Games statt, in Nuuk. Sie ist jetzt gerade noch 14 und wollte gerne mit Freunden beim Skilanglauf mitmachen. Doch ihre Mutter überzeugt sie und sie startet als einzige Biathletin. Im ersten Rennen trifft sie keine Scheibe, aber dann gewinnt sie die nächsten 3 Rennen. Bis 2016 besteht ihr Training aus Klettern, draußen sein und jagen. Also überhaupt nicht professionell, doch jetzt packt sie der Ehrgeiz und sie beginnt mit systematischem Training. Die Familie zieht nochmal nach Norwegen und dort merkt Ukalek, wie groß der Rückstand zu den anderen Biathletinnen ist. Doch sie holt unglaublich schnell auf. Sie tritt jetzt auch bei internationalen Turnieren auf, aber sie steht immer allein da mit ihrer Mutter, als Trainerin, Technikerin, Unterstützerin, als erste alles sozusagen. Die anderen Nationen kommen mit großen Betreuerteams. Schon 2019 gewinnt Ukalek bei der Junioren-WM im Biathlon Gold.
Wow.
Die Organisatoren sind damals so überrascht, dass sie weder die grönländische Flagge noch die grönländische Hymne bereitstehen haben. Also Laura, wie schon anfangs erwähnt, hat Ukalek ja 2 jüngere Brüder, Sondre und Inuk. Und beide sind von ihr so inspiriert, dass sie jetzt auch ebenfalls im Biathlonsport aktiv werden. Also Biathlon ist bei Slettermarks Familiensache. Ich schicke da auch mal ein Bild an dich, das können wir verlinken. Von ihr und ihrem Bruder brauchen wir aber jetzt, glaube ich, nicht beschreiben. Kannst du aber mal gucken, wenn du Interesse hast. Und gemeinsam tritt sie jetzt mit Sondre, ihrem 3 Jahre jüngeren Bruder, dann in der sogenannten Single-Mix-Staffel auf. Das ist eine Biathlon-Disziplin, in der eine Frau und ein Mann als festes Team für eine Nation starten. Meist beginnt die Frau und übergibt dann den Staffelstab an den Mann, danach wieder die Frau und zum Schluss nochmal der Mann. Also jeder 2-mal. Und jede Athletin und jeder Athlet absolviert dabei 4 Schießeinlagen, 2-mal liegend und 2-mal stehend. Gerade weil eben nur 2 Personen antreten, ist dieses Rennen extrem schnell und damit auch extrem herausfordernd. Keine Zeit zum Durchatmen, kaum Raum für Fehler. Es gibt auch die sogenannte Mixstaffel, das sind 2 Männer und 2 Frauen, aber diese Single-Mixstaffel, die sie mit ihrem Bruder macht, halt, weil die das zu zweit machen wollen und ja auch immer im Team üben, nur eine Frau, ein Mann. 2023 schreiben die beiden, Ukalek und Sondre, dann erstmals Geschichte, als sie im Weltcup starten für Grönland als Teil Dänemarks. Das ist der allererste Staffelstart Grönlands im Erwachsenenbereich überhaupt.
Oh, cool.
Sie erreichen das Ziel zwar nicht, weil sie aus dem Rennen genommen werden, weil sie überrundet werden.
Aber es ist ein guter Start.
Genau. Und dann gelingt letztes Jahr 25, was zuvor noch völlig außer Reichweite erschien, bei einer Weltmeisterschaft der Erwachsenen erreichen Ukalik und Sondre das Ziel. Nicht als Letzte, sondern im guten Mittelfeld.
Wow.
Sie sind keine Randnotiz mehr.
Wer weiß also, was nächstes Jahr dann passiert.
Du meinst dieses Jahr, weil die starten ja gerade vor Olympia.
Also die starten aber auch einzeln, ne? Also die machen dieses Single-Mix oder die machen auch...
Genau, die starten beide in Einzelwettkämpfen für die Erwachsenen und im Single-Mix, in der Single-Mix-Staffel. Und auch bei vielen Junioren- und Nachwuchskämpfen haben sie schon gezeigt, was in ihnen steckt. Aber Ukalik bleibt nicht bei Wettkämpfen und Medaillen stehen. In den letzten Jahren tritt sie auch öffentlich hervor und zwar mit klaren Worten zur politischen Debatte um Grönland. Als Donald Trump letztes Jahr davon spricht, Grönland übernehmen zu wollen oder später kaufen, ist das für Ukalik kein geopolitisches Thema mehr. Ihre Mutter bricht weinend im Stadion zusammen, als das bekannt wird, und ihre gesamte Verwandtschaft schläft seitdem schlecht. Es wird über Unsicherheit gesprochen und Ukalik sagt jetzt, sie ist keine Sportlerin, keine Politikerin, aber man kann als Grönländerin solche Aussagen nicht ignorieren. Und vor wenigen Tagen tritt sie mit ungewohnt deutlichen Worten auf. Das hast du vielleicht auch im Fernsehen in den Nachrichten gehört. Sie sagt offen in Presseberichten, in Interviews, dass sie große Angst um ihre Heimat hat. Und wiederholt bezeichnet sie Donald Trump als Idioten. Dänemark, so Ukalik, sei jetzt für sie und ihre Familie zu einem sicheren Hafen geworden. Und gemeinsam unter dänischer Flagge für Olympia anzutreten, versteht sie als klare Botschaft. Grönland gehört nicht zu den USA, Grönland gehört zu Dänemark. Denn Grönland ist kein herrenloses Territorium, so sagt sie. Es ist ein autonomes Land innerhalb des Königreichs Dänemark. Und gehört somit natürlich auch zur EU. Auch wenn übrigens ein kleiner Side-Fact, Dänemark ja an der Krone festhält als Währung, also bezahlt wird in Grönland mit Kronen und Öre. Ukaliks Lettermark nutzt also ihre Stimme als bekannte Grönländerin, weil sie von der Weltöffentlichkeit gesehen wird, weil die Olympischen Spiele ihr eine Bühne geben. Sie ist ja erst 23 Jahre alt. Das heißt, viel mehr habe ich über sie auch gar nicht, Laura.
Aber mutig, ne? Das mag ich an der jüngeren Generation an Frauen, dass die ihre Plattformen auch nutzen, um irgendwie ihre Stimmen gehört zu machen. Ja, bin mal gespannt, was sie dann jetzt zukünftig noch alles vollbringt. Sie hat ist ja super schnell eigentlich aufgeholt, was ihre sportlichen Fähigkeiten angeht. Vielleicht sehen wir sie ja dann mit Gold dieses Jahr oder in der Zukunft.
Könnte sein, ne? Also jetzt, während wir das aufnehmen, läuft ja Olympia gerade. Mhm. Und wenn die Folge dann geschnitten ist und veröffentlicht wird, dann wissen wir schon, wie sie abgeschnitten hat.
Cool. Bin mal gespannt. Aber es war eine sehr sympathische Protagonistin, muss ich sagen. Ja.
Also du merkst, es sind heute kurze Storys, ne?
Ja, aber es passt ja auch mal.
Ist ja mal ein anderes Konzept, ne?
Ich mag das bei ihr mit dem, da hat man schon auch gemerkt, die Verbundenheit zu Grönland durch die Familiengeschichte und auch dafür, dass sie da jetzt selbst für einsteht. Ist schön verwoben miteinander, ihr eigenes Schicksal und das des Landes.
Aber du wirst auch bei den anderen sehen, dass diese ganzen nordischen Länder, also Dänemark, Grönland und Norwegen, sind sehr verbunden miteinander. Also sie ist nicht die einzige von unseren Protagonistinnen, wo ein Elternteil aus Grönland kommt und eins aus einem anderen nordischen Land.
Okay, das ist natürlich ein guter Übergang. Jetzt bin ich mal gespannt, wer als nächstes kommt.
Ja, wir können ja mal so ein bisschen vielleicht auf die Geschichte von Grönland gucken. Mhm. Dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, wie die Protagonistinnen sich heute fühlen und das ein bisschen besser einbetten in so einen Gesamtzusammenhang. Also tatsächlich ist das Land Grönland, also die Insel Grönland, schon bewohnt, lange bevor es überhaupt Karten gibt. Und zwar erreichen die Vorfahren der heutigen Inuit Grönland vor 4500 Jahren.
Boah.
Ja, es gibt mehrere Migrationswellen aus Nordamerika damals. Und man kann es sich ja bei der geografischen Lage und dem Klima denken. Die Insel ist seit jeher geprägt von Jagd, Fischfang und ständiger Anpassung an Klima, Licht und Jahreszeiten. Gesiedelt, das wurde auch früher, das haben wir eben ja auch schon gehört, ausschließlich entlang der eisfreien Küstenregionen. Das Landesinnere ist nämlich durch das arktische Klima extrem lebensfeindlich für uns Menschen und rund 80% von Grönland ist von einem unbewohnbaren Eispanzer bedeckt. Nicht nur unbewohnbar für Menschen, auch für Tiere.
Oh wow, okay.
Und wir haben ja eben schon ein bisschen gesagt, was für Tiere es in Grönland gibt. Eisbären hatten wir. Das ist übrigens auch das Wappentier der Eisbär. Und dann hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt, Moschusochsen, ne?
Nee, hat sie nicht, aber Robben.
Ja, genau. Moschusochsen sind tatsächlich wichtig auch für die Einwohner, aber es gibt dort auch so Polarfüchse, es gibt Polarwölfe und Karibus.
Oh, die Karibus, sind so süß.
Das sind wildlebende Rentiere. Und es gibt Schneehasen, Laura.
Oh. Ob die sich gut mit den Füchsen verstehen?
Sind auch tolle Tiere, die es da gibt, ne? So richtig außergewöhnlich und leider auch viele davon vom Aussterben bedroht. Und in den Gewässern, da gibt es viele Meeressäuger, da habe ich ja die Robben schon genannt, aber ganz bekannt sind ja auch die Wale, die in Grönland leben und in den Gewässern vor Grönland. Robben, Wale, Fische und Karibus bilden die Lebensgrundlage der frühen Bewohner und sind es auch heute noch. Alles der Tiere wird genutzt, wenn sie erlegt werden. Fleisch, Fell, Knochen, nichts gilt als selbstverständlich. Und kannst du dir denken, welche Fortbewegungsmittel früher die Menschen in Grönland hatten?
Klingt nach so einer Schneezugangelegenheit.
Genau, Hundeschlitten. Schon vor 4000 Jahren wurden Hundeschlitten benutzt. Das war das primäre Transportmittel der Inuit im Winter. Die Vorfahren der heutigen Grönlander, die nennt man Thule, brachten diese Schlittenhunde mit von Nordamerika und die werden halt genutzt, um über das Meereis zu reisen, Vorräte zu transportieren und für die Jagd auf Robben und Eisbären. Und im Sommer, da gibt es die Kajaks, die kennt man jetzt ja überall auf der Welt, die werden für die Jagd aufs Wasser entwickelt. Kleine, wendige Boote, perfekt, um sich lautlos an Robben und Wale anzunähern. Und das allerwichtigste Transportmittel im Sommer ist die Füße. Oder sind die Füße. Also es wird viel gewandert.
Die müssen alle ziemlich fit sein da.
Und zur Navigation werden die Sterne benutzt von den Inuit. Wissen wird, wie früher in den meisten Kulturen üblich, mündlich weitergegeben über Erzählungen, Lieder und Rituale. Die Inuits verstehen sich immer als Teil eines größeren Ganzen. Staaten im europäischen Sinne kennt man nicht. Es gibt hier am Ende der Welt keine zentrale Macht und keine festen Grenzen. Übrigens, der Name Grönland heißt Grünes Land und geht auf Erik den Roten zurück, der die Insel um das Jahr 982 bewusst so bezeichnet. Obwohl auch damals natürlich große Teile von Eis bedeckt sind. Und das ist im Grunde, sagt man heute, eine Strategie von ihm. Er will nämlich durch den Namen Grönland Siedler anlocken.
Ich dachte, er ist vielleicht sehr sarkastisch. Ja, es klingt auch alles, was du gesagt hast, super romantisch und schön. Und wie gesagt, man denkt auch, wenn man an die Bilder denkt, wie das Land aussieht, stark an Freiheit. Aber es ist halt einfach immer alles so kalt. Die müssen noch die ganze Zeit frieren.
Ja, oder man denkt um und weiß das Eis und die Kälte zu schätzen. Ab 1721 beginnt die Kolonisierung Grönlands durch Dänemark und Norwegen. Den Startpunkt setzt Hans Eggede, ein 1686 geborener norwegisch-dänischer Pastor. Er wollte eigentlich verschollene nordische Siedler finden und missionieren. Stattdessen beginnt er, mangels dieser Siedler, mit der Missionierung der Inuit. Er gründet die Siedlung Godthaab, heute Nuuk, die Hauptstadt. Damit legt Eggede den Grundstein für die dänische Herrschaft über Grönland und die Verbreitung des Protestantismus. Allerdings ist diese aufgrund der Zwangschristianisierung bis heute sehr umstritten. In den folgenden Jahrzehnten wird Grönland schrittweise in ein koloniales Verwaltungssystem eingebunden. Der Kontakt der Dänen mit den indigenen Stämmen ist allerdings kein gleichberechtigter Austausch. Handel, Religion und Bildung unterliegen ab jetzt dänischer Kontrolle. Der Zugang zu europäischen Waren, Lebensmittel und Arbeitsmöglichkeiten wird reguliert. Traditionelle Lebensweisen verändern sich unter dem Einfluss dieser Missionierung und der neuen staatlichen Ordnung. Im 19. Jahrhundert schließlich wird Grönland fest in den dänischen Kolonialstaat integriert. 1840 fällt die Insel endgültig an Dänemark. Politische Entscheidungen über Wirtschaft, Infrastruktur und gesellschaftliche Entwicklung werden jetzt auch offiziell überwiegend außerhalb Grönlands getroffen. Über lange Zeit dient Grönland dem Königreich Dänemark vor allem wirtschaftlichen Interessen. Tierische Produkte wie Tran und Robbenfelle werden für den europäischen Markt gewonnen. Im 20. Jahrhundert greift die dänische Kolonialpolitik tief in das Alltagsleben grönländischer Familien ein. Besonders stark betroffen sind Bildung, Sprache und Kindheit. In vielen Schulen wird Kalaallisut, die grönländische Sprache, zeitweise zurückgedrängt oder sogar verboten. Unterricht findet jetzt nur noch auf Dänisch statt, unabhängig davon, ob die Kinder, die zur Schule kommen, diese Sprache beherrschen oder nicht. Sprache wird so zum Machtinstrument und erzeugt Entfremdung und Bildungsbrüche. Hinzu kommen Maßnahmen, die die Familienstrukturen der Inuit noch direkter betreffen. Kinder werden nämlich im Zuge von sogenannten Umerziehungs- und Adoptionsprogrammen aus ihren Familien herausgerissen, teils sogar nach Dänemark gebracht, um sie dort anzupassen und zu modernisieren. Diese Eingriffe erfolgen meist ohne Zustimmung der Eltern und hinterlassen bei Betroffenen und ihren Nachkommen bis heute tiefe Traumata.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Schrecklich, ne? Was offiziell als Fürsorge, Bildung oder Fortschritt deklariert wird, bedeutet für viele Grönländerinnen und Grönländer einfach nur der Verlust von Sprache, Herkunft und familiärer Bindung. Diese Erfahrungen prägen das gesellschaftliche Gedächtnis Grönlands und erklären, warum viele Fragen von Identität, Selbstbestimmung und kultureller Anerkennung bis heute so sensibel verhandelt werden. Im 20. Jahrhundert verändert sich Grönland tiefgreifend. Nach dem Zweiten Weltkrieg endet die lange Phase der Isolation. Der Krieg zeigte nämlich die strategische Bedeutung der Lage dieser Insel. Und es wird deutlich, wie abhängig Grönland politisch und wirtschaftlich von Dänemark ist. 1953 wird Grönland formal in das Königreich Dänemark eingegliedert. Der koloniale Status endet. Grönland wird nun gleichberechtigter Teil des Staates. In der Praxis bedeutet das vor allem eins für die Menschen dort, nämlich umfassende Modernisierung. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts setzt Dänemark groß angelegte Reformprogramme um. Wohnsiedlungen entstehen, Schulen und Krankenhäuser werden ausgebaut, traditionelle Jagd- und Lebensformen werden zunehmend durch Lohnarbeit ersetzt. Viele kleine Siedlungen werden aufgelöst und die Inuit ziehen oft in größere Städte und Orte an der Westküste. Die Modernisierung bringt auch Verbesserungen in Infrastruktur, Bildung und medizinischer Versorgung, aber es führt auch zu sozialen Spannungen. Der rasche Wandel überfordert viele Menschen in Grönland. Arbeitslosigkeit, Alkoholprobleme und der Verlust traditioneller Strukturen prägen diese Zeit. Gleichzeitig wächst aber als quasi Gegenbewegung auch ein neues grönländisches Selbstbewusstsein. Sprache, Kultur und Geschichte werden neu diskutiert. Die Erfahrung, dass zentrale Entscheidungen weiterhin in Kopenhagen getroffen werden, verstärkt den Wunsch vieler Menschen nach politischer Mitbestimmung und eigener Verantwortung. 1979 erhält Grönland endlich die Selbstverwaltung. 2009 wird sie durch ein Gesetz nochmal deutlich erweitert. Heute verfügt Grönland über ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung. Heute entscheidet Grönland in zentralen Bereichen wie Bildung, Kultur, Umwelt, Gesundheit, Fischerei und auch Infrastruktur selbst. Dänemark aber ist weiter zuständig für die Außenpolitik und die Verteidigung. Die Frage der vollständigen Unabhängigkeit ist präsent, bleibt aber komplex. Grönland hat ja eine sehr kleine Bevölkerung, eine fragile Wirtschaftsstruktur und ist auch finanziell sehr stark auf dänische Zuschüsse angewiesen. Aber dazu kommen wir später nochmal.
Interessant. Also ist ja wirklich ein spannendes Land. Jetzt, wo du so den historischen Kontext gegeben hast, versteht man das auch wahrscheinlich besser, die Spannungen. Es ist ja fast immer so, Modernisierung heißt bessere Verpflegung, vor allen Dingen medizinischer Art, was ja für die Leute allgemein besser ist, aber dann der Verlust von Kultur. Also es klingt schon so, als wenn das Land recht zielgeschalten wird, was wieder darauf zurückgeht, was ich meinte mit dem, dass der ganze Konflikt aktuell wahrscheinlich eher dazu geführt hat, dass diese alten Wunden zwischen Grönland und dem Königreich Dänemark, dass die ein bisschen wieder geschlossen wurden.
Vielleicht ist auch noch abschließend zu Grönland zu sagen, dass der Klimawandel diese Region viel schneller verändert als andere Regionen der Welt. Gletscher ziehen sich zurück, Meereis wird dünner und Küstenlinien verändern sich sichtbar. Und mit diesem schmelzenden Eis werden Bodenschätze zugänglich, die lange unerreichbar waren. Dazu zählen seltene Erden, Uran, Eisenerz und auch mögliche Öl- und Gasvorkommen. Und diese Rohstoffe sind ja für moderne Technologien und die Energiewende und die Rüstungsindustrie von strategischer Bedeutung. Gleichzeitig öffnen sich durch den Klimawandel auch neue arktische Schifffahrtsrouten. Strecken zwischen Asien, Europa und Nordamerika können sich jetzt deutlich verkürzen. Vor allem die Nordost- und die Nordwestpassage gewinnen an wirtschaftlichem und geopolitischem Interesse. Und wenn man aufmerksam die Nachrichten hört, dann sieht man auch, wie das auf Trumps Wunsch einwirkt, Grönland zu, in Anführungsstrichen, besitzen. Aber wir kommen jetzt mal, würde ich sagen, auf die nächste Protagonistin zurück. Was hältst du davon? Oder hast du da noch Fragen zu Grönland?
Nee, sehr spannend gewesen, danke.
Ukalex Lettermark ist ja eine Stimme einer jungen Generation. Eine Generation, die nicht schweigt, wenn über ihr Land gesprochen wird. Doch lange bevor ihre Stimme auf Skipisten in Interviews und vor Kameras hörbar wird, gibt es in Grönland eine andere Frau, die beginnt, diesen Raum auf ganz andere Weise zu öffnen. Nicht im Sport, nicht in der Politik, sondern in der Kunst. Wir reden jetzt von Pia Arke und ich schicke dir mal ein Bild.
Ah, das ist aber ein schönes Bild. Ah ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen, ein Kontrast, aber es da hast du jetzt den zweiten Teil der Bevölkerung rausgesucht, nämlich die Inuit, nehme ich mal an, ist ihre Abstammung. Und sie lächelt sehr nett in die Weite hinein und hat einen blauen Pulli an, kurze Haare. Und man sieht halt, dass sie die Inuit-Abstammung hat und sieht einfach sehr freundlich aus. Künstlerisch.
Finde ich auch ganz sympathisch. Pia Arke wird 1958 in Kaptobin, in der heute aufgegebenen Siedlung Unnartek in Ostgrönland geboren. Ihr Geburtsname lautet Pia Gant. Ihre Mutter ist, wie du schon richtig vermutet hast, Inuit und ihre Familie tief in der grönländischen Kultur verwurzelt. Ihr Vater ist aber, ich habe eben schon darauf hingewiesen, Däne. Er ist Telegrafist und beruflich viel unterwegs.
Telegrafist, wie cool, oder?
Ja. Gibt es das heute eigentlich noch als Beruf? Ich glaube nicht, oder?
Also wenn du vielleicht bei Telegram dem Chat arbeitest, kannst du dich als Telegrafist bezeichnen, aber so Telegrammist.
Durch die Arbeit des Vaters zieht die Familie häufig um. Pia wächst nicht an einem Ort auf, sondern lernt Grönland aus vielen Perspektiven kennen. Im Osten, im Norden, in der Region Thule, im Süden rund um Narsaq und in Nuuk. Das Land wird ihr so vertraut und bleibt ihr durch die vielen Umzüge auch ein bisschen fremd. Schon früh prägt dieses Leben zwischen den Welten unsere Pia. Sie gehört also zu zwei Kulturen, zwei Sprachen und zwei politischen Realitäten. Grönländisch und Dänisch. Gleichzeitig erlebt sie, wie schwer es ist, nirgendwo ganz dazuzugehören. Dieses Gefühl des Dazwischen, des Nicht-Eindeutig-Seins, wird zu dem Grundton ihres späteren Denkens und ihrer Kunst. Bewegung, Ortswechsel und eine fragile Vorstellung von Heimat sind für sie keine Ausnahmen in ihrer Kindheit, sondern der Normalzustand. Aus dieser Erfahrung heraus entsteht früh ein sensibles Bewusstsein für Macht, Zugehörigkeit und das, was unausgesprochen bleibt. Ihre grönländische Lebensweise ist stark von der Tradition der Inuit geprägt. Wir haben ja schon viel von den Inuit gehört und wissen inzwischen, das sind die indigenen Bewohner der arktischen Region. Die Lebensweise der Inuit ist über Jahrtausende aus einer Umgebung entstanden, in der das Überleben in der unwirklichen, kalten Weite durch Wissen, Anpassung und Gemeinschaft überhaupt nur möglich war. Aber wenn wir von den Inuit sprechen, meinen wir keinen einzelnen Stamm in Anführungsstrichen, sondern es gibt viele verschiedene indigene Gemeinschaften in der Arktis mit jeweils eigenen regionalen Identitäten, Dialekten und kulturellen Traditionen.
Das kennen wir ja aus vielen Ländern. Das haben wir in Deutschland ja auch. Wir reden von den Deutschen, aber waren ja früher auch einzelne Königreiche mit unseren eigenen Dialekten und kulturellen Eigengewohnheiten.
Das Königreich Köln mit seinem schönen kölschen Dialekt. In Westgrönland gibt es vor allem die Kalaallit und in Ostgrönland die Tunumit und im hohen Norden die Inupiat. Ich hoffe, ich spreche das jetzt alles richtig aus. Ich habe es mir extra bei Google Translator mal angehört. Diese regionalen Gruppen mit ihren eigenen Dialekten und Traditionen innerhalb einer gemeinsamen arktischen Lebenswelt sind alle von drei Werten geprägt, nämlich Gemeinschaft statt Individualismus. Nahrung wird geteilt, Verantwortung wird geteilt. Man denkt nicht zuerst an sich selbst, sondern an die Gemeinschaft. Der zweite Wert ist der Respekt vor der Natur, weil die Tiere sind ja die Lebensgrundlage und nicht Ware. Und Jagd ist kein Sport, sondern Jagd ist Überleben. Und das dritte ist die innere Stärke. Klagen gilt bei den Inuit als Schwäche. Würde zeigt sich darin, schwierige Situationen zu tragen und trotzdem weiterzugehen. Von dieser Tradition wird auch Pia geprägt. Mit 25 Jahren entscheidet sie sich für einen Schritt, der nach außen still wirkt, für sie selbst aber Bedeutung hat. Nämlich sie legt 1983 den dänischen Nachnamen ihres Vaters ab. Aus Pia Gant wird Pia Arke, abgeleitet von dem Mädchennamen ihrer Mutter, der nur ein bisschen anders geschrieben wird, aber auch Arke ausgesprochen. Und mit diesem Namenswechsel markiert sie eine persönliche Rückbindung an ihre grönländische Herkunft.
Namen sind schon sehr mächtig, ne? Kann ich mir schon gut vorstellen. Und gerade wenn man, also Künstler sind für solche symbolischen Schritte ja immer noch ein bisschen sensibler. Kann ich mir gut vorstellen, dass das für sie ein großer Schritt war.
Mhm. 1987, also 4 Jahre später ungefähr, zieht sie nach Kopenhagen und beginnt an der Königlich Dänischen Kunstakademie ein Studium der Malerei und Fotografie. 1995 schließt sie ihr Studium mit der theoretischen Arbeit Ethnoästhetik ab. Darin hinterfragt sie grundlegend, wie Kunst aus Grönland in Europa betrachtet, kategorisiert und bewertet wird. Pia Arke macht deutlich, dass Grönland über Jahrzehnte hinweg vor allem Objekt des kolonialen Blicks war. Selten jedoch Subjekt eigener Darstellung. Diese theoretische Arbeit bildet das Fundament ihres künstlerischen Werks. Acke verbindet Wissenschaft, Archivarbeit und Kunst und nutzt ihren eigenen Körper sowie ihre Familiengeschichte als Ausgangspunkt. Also Laura, ich schicke dir jetzt mal das erste Bild zu. Das ist von 1993.
Okay, danke. Man sieht eine Person, ich nehme an, sie selbst. Und sie sitzt vor, ich glaube, das ist eine große Leinwand, oder? Und darauf sieht man die Landschaft, also Grönlands Landschaft. Und sie hat sich einen weißen Schuh auf den Kopf als Hut angezogen. Und der Titel, da steht, das Bild ist ohne Titel. Und dann dahinter setzt deinen Kamik, also Schuh, ist das übersetzt auf den Kopf, damit jeder sehen kann, woher du kommst.
Das ist so typisch für ihre Arbeit.
Okay, ne? Wenn du das sagst.
Und das sieht man halt, sie nutzt halt eigene Fotos und ihren eigenen Körper und ihren eigenen Schuh nutzt sie, um die, das eben zu zeigen, ne? Das echte Grönland quasi.
Mhm.
Dann schicke ich dir mal das nächste Bild.
Okay, das nächste Bild ist was ganz anderes. Da sieht man jetzt einen großen Raum im industriellen Stil und in dem großen Raum ist eine große metallene Box, die nämlich an einen Projektor darstellt, denn diese Box projiziert auf die gegenüberliegende Wand ein Bild und das Bild ist das Bild einer nackten Frau von hinten auf dem Boden liegend, ich glaube auf so Schneeangelegenheiten, kann das sein?
Mhm. Genau, das ist wieder sie selbst. Okay. Also sie benutzt sich meistens selbst als Objekt.
Mhm. Mhm.
Ja, das nennt sich Camera Obscura, das ist von 1990 und eine begehbare, selbstgebaute Lochkamera, die sie an Orte ihrer Kindheit bringen soll. Die Kamera wird hier nicht zum Instrument der Fremderfassung, sondern zum Raum der eigenen Selbstermächtigung, so heißt es in der Beschreibung. Und Acke positioniert sich bewusst als Insiderin und Outsiderin zugleich.
Oh, sehr meta.
In ihren Arbeiten verbindet sie immer mehr kleine persönliche Geschichten mit der großen Geschichte des Kolonialismus. Sie heiratet 1990, also als diese Camera Obscura entsteht, den dänischen Künstler Michael Petersen. Nach 3 Jahren werden die beiden schon wieder geschieden, aber sie sind vorher und nachher und während ihrer Ehe auch künstlerisch zusammen und realisieren Interventionen und Earthworks, also monochronische Arbeiten in der Landschaft Grönlands und Kopenhagens. Das ist das, wo sie auch über den Boden kriecht. Mhm. Und das Malen blauer Quadrate in die Landschaft reflektieren beide als koloniale Machtverhältnisse und Eingriffe in Raum und Wahrnehmung. Und jetzt schicke ich dir nämlich nochmal ein letztes Bild. Das ist dann das, was sie zum Beispiel in den 1998er Jahren macht. Oder am Ende der 1990er Jahre.
Ja, hier sieht man jetzt Kartenteile. Aber ich glaube, oder eine Karte, aber es hat verschiedene Farben und ist unterteilt, wie du schon sagst, in so kleine Quadrate. Und es ist farblich, sind einige Gebiete markiert und dann gibt es ein Bild in der Mitte von einer Frau, ich nehme an, auch dann wieder sie. Also alles davon sehr abstrakt und alles davon schwer zu erkennen, dass das von einer künstlerischen Person stammt, oder? Du kennst dich ja besser aus mit Kunst.
In vielen ihrer Werke wird bei Pia ihr eigener Körper Teil des Bildes. Das hast du ja schon erkannt, als du gesehen hast, dass sie da halt nackt auf der Leinwand quasi ist in dem einen Foto im Hintergrund. Sie positioniert sich immer wieder nicht außerhalb des Motivs, sondern mitten darin, weil sie selbst sagt, dass sie sich so die Fotografie als Kunstform bewusst zurückerobert. Sie sieht nämlich Fotografie in Grönland als ein Medium, das die Geschichte lange zur kolonialen Erfassung, Vermessung und Kontrolle indigener Menschen genutzt hat. Aus einem Instrument der Fremdbestimmung will sie so ein Mittel der Selbstermächtigung machen. Zentrales Thema ihres Werks ist immer wieder das Schweigen über die kontroverse Beziehung zwischen Grönland und Dänemark. Sie macht auf diese Weise sichtbar, was verdrängt, archiviert oder aber auch nie erzählt wurde. Immer wieder verbindet sie dabei persönliche Erinnerungen mit politischer Analyse und stellt die Frage, wer Geschichte wo erzählt und aus welcher Perspektive. Sinngemäß sagt Pia Arke, ich mache die Geschichte des Kolonialismus zu einem Teil meiner eigenen Geschichte, indem ich sie persönlich nehme. Ja, sie beschreibt sich auch selbst als jemanden, der in einem Zwischenraum lebt, weder vollständig dänisch noch vollständig grönländisch. Sie sagt, sie spricht aus einer doppelten Perspektive, zugleich Insiderin und Outsiderin. Und aus dieser Spannung heraus entwickelt sie ihre künstlerische Haltung. Pia Acke verschiebt den Fokus vom fremden Blick auf den eigenen und macht deswegen auch so sichtbar, dass Identität kein festes Etikett ist, sondern ein Erfahrungsraum, politisch, persönlich und historisch zugleich. Zu Lebzeiten, du denkst es dir schon, wird Pia Acke außerhalb des nordischen Raums kaum wahrgenommen. Ihre Arbeiten gelten lange als unbequem, zu politisch, zu persönlich und bleiben jenseits Skandinaviens weitgehend unbeachtet. 2007 stirbt Pia Acke im Alter von nur 48 Jahren in Kopenhagen an Krebs.
Ja, das ist aber jung.
Posthum erst setzt eine breitere Anerkennung ein. Ihre Werke werden 2010 in einer Wanderausstellung in mehreren Orten Europas gezeigt und diese Wanderausstellung heißt Tupila Kosaurus. Anschließend erscheint auch ein 400 Seiten umfassendes Buch gleichen Namens über ihr Lebenswerk. Heute gilt Pia Arke als Pionierin des dekolonialen Diskurses in den nordischen Ländern. Ihre Werke werden immer wieder international ausgestellt, neu gelesen und als wegweisend für eine postkoloniale, feministische und selbstreflektierte Kunstpraxis anerkannt.
Wie interessant. Dann ist sie also innerhalb der Kunstszene wesentlich bekannter als außerhalb.
Ja, kann man so sagen.
Auf jeden Fall auch wieder eine sehr spannende Frau und ganz anders, ja. Oder ein starker Kontrast zum Sport, dann jetzt die Kunst. Ich bin mal gespannt, wer jetzt als nächstes kommt. Aber ich denke, jetzt hat sehr gut dein Intro gepasst. Dieses, wie ist man verbunden mit dem Land? Jetzt verstehe ich, warum du mich das am Anfang gefragt hast, weil bei ihr war das ja Ausgang für oder Motivation oder Muse für ihre Kunst, ne?
Ja, wobei sie sich ja, wie gesagt, immer auch in dieser Kontroverse zwischen Grönland und Dänemark gesehen hat. Aber natürlich mehr als, sie hat ja auch ihren Namen geändert in grönländischen Namen. Das zeigt ja, wohin sie sich gezogen gefühlt hat. Ja, die nächste Frau nach Sport und Kunst ist jetzt eine Politikerin.
Aha.
Und die heißt Aleqa Hammond. Und ich schicke dir wieder ein Bild.
Ja, also normalerweise fängst du ja irgendwie in der Jugend an, aber jetzt hast du mir ein Bild von einer gestandenen Frau geschickt. Und auf dem Bild ist Aleka, würde ich schätzen, so Ende 30. Ne? Mhm. Man sieht, dass sie auch hier wieder die Inuit-Einflüsse hat. Und generell muss ich sagen, hat die eine tolle Ausstrahlung, oder? Also dunkle Augen, dunkle Haare, breites Kreuz vielleicht. Und aber einfach kommt die sehr souverän und selbstsicher rüber, oder?
Mhm. Also ich finde ich auch. Einen ganz starken Ausdruck hat sie. Mhm. Und die ist ja übrigens schon Anfang 50.
Oh, ja. Wow, gut gehalten.
Ich habe tatsächlich keine Bilder gefunden, wo sie jünger ist oder aus ihrer Kindheit. Auch bei der Pia Arke nicht.
Ah.
Also daran siehst du auch, bei vielen der Frauen, die wir bis jetzt hatten, gibt es ja Bücher drüber, Dokumentationen drüber und so weiter. Und die drei Frauen, da gibt es weder ein Buch noch eine Dokumentation noch irgendwas darüber. Am meisten gibt es wohl schon über die Aleka Hammond, wo wir jetzt so kommen. Weil die war nämlich die erste Premierministerin Grönlands.
Ah, toll.
Mhm. Aber wir starten mal wie immer am Anfang. Die ist ein Jahr älter als ich. Die wird am 23. September 65 in Narsaq im Süden Grönlands geboren. Aleka kommt als erstes von drei Kindern in einer Inuit-Familie zur Welt. Ihr Vater, Petraq Johansen, ist ein traditioneller Jäger. Und ihre Mutter, die heißt Anne-Marie Hammond.
Und der Vater ist auch Inuit?
Ja, beide Eltern Inuit diesmal.
Weil der Name klingt irgendwie eher ja so skandinavisch, ne?
Ja, daran siehst du halt, wie lange die kolonialisiert wurden. Ja. Ne? Ihr Name bedeutet in der Inuit-Sprache sinngemäß große Schwester für jüngere Brüder.
Oh.
Und genau diese Rolle wird auch früh zu ihrer Lebensrealität. Als Aleka 7 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater leider bei einem Jagdunfall. Ein Jäger in der Inuit-Welt ist Versorger, Wissensträger, Verbindung zwischen Mensch und Natur. Und so hinterlässt sein Tod nicht nur Trauer, sondern auch eine existenzielle Lücke. Die Familie zieht deswegen nach Umanak, zur Oma, im Norden Grönlands, in eine Umgebung, in der das Leben hart ist, das Klima extrem, die Wege weit und der Alltag von Einfachheit geprägt. Aleka wächst so mit ihren zwei jüngeren Brüdern und ihrer Mutter in materieller Armut, aber in einem starken sozialen Gefüge auf. Die Mutter und die Oma tragen Verantwortung. Die Mutter arbeitet, organisiert, hält die Familie zusammen. Für Aleka bedeutet das früh Verantwortung übernehmen, Rücksicht nehmen, funktionieren, auch wenn es schwer ist. Diese frühe Erfahrung formt ihr Verständnis von Pflichtgefühl und Fürsorge. Gleichzeitig wächst Aleka in einer Zeit auf, in der die traditionelle Inuit-Welt unter Druck steht. Grönland ist politisch Teil des dänischen Königreichs, das haben wir ja schon gehört. Viele Inuit erleben das als Verlust ihrer Rolle, ihrer Sprache, ihrer Selbstverständlichkeit. Traditionelle Lebensweisen treffen auf moderne Institutionen und es entstehen Brüche. In diesem Spannungsfeld wächst sie also auf. Das Gefühl zu wissen, wer man ist, aber zu erleben, dass andere über die eigene Heimat bestimmen, wird später ein großer Motor ihrer politischen Motivation. Jetzt kommt etwas sehr Ungewöhnliches, denn mit 15 Jahren bereits beginnt Aleka Hammond ihre ersten längeren Aufenthalte außerhalb Grönlands, also 1980 ungefähr. Für ein Mädchen aus einem kleinen arktischen Ort ist es bemerkenswert, aber im grönländischen Kontext erklärbarer. Viele Jugendliche müssen ihre Heimat früh verlassen, um Schule, Ausbildung oder weiterführende Bildungsangebote wahrzunehmen, da diese in den kleinen Orten entlang der Küste oft nicht vorhanden sind. Wahrscheinlich stehen ihre frühen Reisen innerhalb von Skandinavien deswegen im Zusammenhang mit Bildungswegen, Austauschmöglichkeiten oder Aufenthalten in größeren Zentren. Also nicht touristische Reisen, sondern Schritte zwischen Lebens- und Lernorten. Diese frühe Beweglichkeit prägt sie stark. Sie entdeckt ihre Lust am Reisen. Während andere Jugendliche in stabilen familiären Strukturen aufwachsen, lernt Aleka sich immer wieder überall auf der Welt neu zurechtzufinden. In fremden Städten, neuen sozialen Systemen und unterschiedlichen kulturellen Räumen. Bis zu ihrem 25. Lebensjahr, also etwa 1990, hat sie nach eigenen Angaben 50 Länder bereist.
Boah, wollte ich gerade fragen.
Krass, ne?
Das ist aber einiges.
Mhm. Sie gilt wohl auch als sehr sprachbegabt. Und zu den Ländern zählt halt jetzt nicht mehr nur Skandinavien, sondern auch Länder in Europa und in Nordamerika aber vor allem Regionen mit arktischem Bezug, wie auch zum Beispiel Kanada. Diese Reiseerfahrungen erweitern ihren Blick auf Gesellschaft, aber auch auf Ungleichheit, auf Politik und auch auf kulturelle Unterschiede. Je mehr sich Aleka von der Welt entfernt, in der sie groß geworden ist, und je mehr sie von der Welt sieht, desto deutlicher erkennt und schätzt sie die Besonderheit und die Einzigartigkeit Grönlands, geografisch, kulturell und politisch. Die Erfahrung, aus einer kleinen arktischen Gesellschaft zu kommen und sich dennoch in internationalen Räumen bewegen zu können, stärkt ihr Selbstverständnis und auch später ihr politisches Auftreten. Wie schon gesagt, spielen Sprachen für sie eine Schlüsselrolle. Sie wächst ja schon zweisprachig auf mit Grönländisch und Dänisch. Durch ihre Aufenthalte außerhalb Grönlands lernt sie früh noch Englisch sicher zu nutzen. Hinzu kommen Kenntnisse in Inuit-Kontexten sowie später auch Deutsch. Weißt du ein bisschen was über grönländische Sprache?
Nee, gar nicht.
Die wichtigste Sprache in Grönland heißt Kalaallisut. Das ist die Amtssprache, auch heute, und wird von 90% der Bevölkerung gesprochen. Kalaallisut wird auch Westgrönländisch genannt.
Von wie viel? Von 59% der Bevölkerung?
Von 90%.
Ah, okay.
Daneben gibt es noch weitere Inuit-Sprachen, zum Beispiel Tunumissut in Ostgrönland oder Inuktun im äußersten Norden. Diese drei Varianten sind teils untereinander nur eingeschränkt verständlich. Also es ist jetzt nicht, dass die ähnlich sind wie ein Dialekt, sondern teilweise komplett unterschiedliche Sprachen.
Woher kommen die dann? Aus ehemalig Amerika?
Kalaallisut gehört zur eskimo-aleutischen Sprachfamilie. Also gar nicht zu indoeuropäischen Sprachen, wie weder Romanisch noch Germanisch, nicht verwandt mit Dänisch, nicht mit Englisch, nicht mit Französisch. Die eskimo-aleutische Sprachfamilie erstreckt sich über Grönland, Kanada, Alaska und die Aleuten und sind eng mit der Inuit-Kultur verbunden, die sich über Jahrtausende entlang der arktischen Küstenräume entwickelt hat.
Interessant.
Man nennt diese Sprache polysynthetisch. Das bedeutet, das einzelne Wort kann die Bedeutung eines ganzen Satzes tragen. Wörter bestehen sozusagen aus vielen aneinandergereihten Bedeutungsbausteinen. Zum Beispiel ein Gedanke wie "Ich will nicht nach Hause gehen" ist in Kalaallisut ein einziges Wort.
Habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Poly?
Eskimo-aleutisch.
Nee, du hast gesagt, das ist eine so und so Sprache.
Ach so, eine polysynthetische Sprache.
Polysynthetisch? Synthetisch wieder zusammen, also aus anderen, aus vielen verschiedenen Gedanken
also
zusammen.
Also Poly heißt ja viel, genau.
Cool.
Ja, typisch ist zum Beispiel noch das starke Arbeiten mit Endungen statt mit Präpositionen.
Was da gemeint ist, ist, dass du an ein Wort ein kleines Anhängsel machst und dann weißt du, ob das ein ob das ein Ort ist, also ein Subjekt oder ein Objekt. Das ist damit, glaube ich, gemeint.
Ja, auch.
Aha. Interessant, ne? So wie wenn wir sagen, Rindfleisch-Etikettiermaschine. Sprachen finde ich ja immer so faszinierend.
Die Aleuten oder Aleuten sind eine von Vulkanen geprägte gebirgige Inselkette zwischen Nordamerika und Asien. Das musst du dir mal angucken, das sieht so krass auf. Die sind winzig. So eine winzige Inselkette, die aussieht wie so ein Strich, der auskleckert. Aleuten.
Nani. Oh, cool. Das ist bei Alaska. Was mir dazu einfällt auf jeden Fall ist, dass die Inuit auch wieder bekannt sind, dass sie ein paar hundert verschiedene Wörter für Schnee haben. Also nicht, dass es immer der gleiche Schnee ist, sondern dass das verschiedene Schneearten sind und jede einzelne Schneeart hat ein eigenes Wort.
Das passt richtig gut zu der Sprache, finde ich, zu dem, was wir bis jetzt darüber wissen. Ja, man denkt ja jetzt, wo sie so viel Sprachen spricht, da macht sie früh und schnell Abitur, aber durch ihre Reisen macht sie das nicht. Ihre Schullaufbahn verläuft alles andere als geradlinig, eher in Etappen. Nach Phasen des Reisens setzt sie irgendwann ihre formale Ausbildung fort und besucht von 1985 bis 87 im Alter von also 20 bis 22 Jahren ein Gymnasium in dem Ort Asiat. Dieser Weg, also erst Erfahrungen in der Welt sammeln, dann schulische Abschlüsse nachholen, ist eine Besonderheit ihrer Biografie. Er zeugt auch so ein bisschen, finde ich, von Alekas Eigenständigkeit, Durchhaltevermögen und ihrem Willen, sich trotz schwieriger Ausgangsbedingungen weiterzubilden. An dem Gymnasium erlebt sie erstmals über längere Zeit einen strukturierten schulischen Alltag außerhalb ihrer Heimatorte. Nach dem Abitur verlässt sie Grönland dann wieder und geht nach Kanada. Dort studiert sie von ungefähr 87 bis 90 am sogenannten Nunavut Arctic College in Iqaluit, wo sie eine Ausbildung zur Lehrerin absolviert. Das ist so ein bisschen wie ich.
Guter Beruf, Mama, ja. Guter Beruf.
Iqaluit ist dabei die Hauptstadt des kanadischen Nunavut-Territoriums und selbst eine arktische Stadt mit starker Inuit-Prägung. Aleka lebt dort also erneut in einem indigenen Kontext, aber in einem anderen politischen System. Sie lernt, wie unterschiedlich indigene Selbstverwaltung, Bildung und gesellschaftliche Organisation gestaltet sein können. Diese Jahre vertiefen ihr Verständnis für indigene Identität und Selbstbestimmung und die Rolle von Bildung in abgelegenen Regionen der Welt. 1990, mit 25 Jahren, kehrt Aleka nach Grönland zurück als ausgebildete Lehrerin. Aber sie arbeitet nicht in ihrem Job, sondern geht in den Tourismusbereich. Dann arbeitet sie auch noch als Informationsmitarbeiterin im Regierungssekretariat und als Kommissarin des Inuit Circumpolar Council. Also sie springt wirklich zwischen vielen Berufen hin und her. Immer mehr aber in die Richtung, die Interessen der Inuit zu vertreten und Grönland nach außen darzustellen.
Sehr vielseitig ist sie, ne?
Finde ich auch. 2005 schließlich geht Aleka in die Politik. Und zwar für die sozialdemokratische Partei Siumut. In Grönland gibt es zwei große Polen. Die Siumut, also Alekas Partei, ist eine sozialdemokratische Partei. Und die Inuit Ataqatigiit, IA genannt, ist eine linksökologische Partei. Generell unterscheiden sich die Parteien in Grönland alle in der Frage dahingehend, wie viel und wie schnell Grönland selbstständig werden soll. Im selben Jahr, in dem Aleka in die Politik geht, heiratet sie auch mit 39 Jahren. Und zwar einen dänischen Mann, einen Museumsleiter namens Georg Nyrgaard, der in Qaqortoq arbeitet. Mit dieser Ehe entsteht eine Patchwork-Familie, denn Georg bringt Kinder mit in die Ehe. Ich schicke dir jetzt auch noch mal ein Bild, Laura. Das kannst du dir mal angucken. Das ist eine ganz süße Familie. Und das verlinken wir dann auch wieder.
Mhm. Oh ja, die sehen aber echt sehr niedlich aus.
Sie übernimmt für die Kinder ihres Partners familiäre Verantwortung und zieht sie mit auf. Und obwohl die Ehe nach einigen Jahren geschieden wird, ist sie bis heute in gutem Kontakt zu den Kindern.
Oh, das ist aber nett, ne?
Mhm.
Und eigene Kinder hat sie keine?
Nee, die kriegt nie eigene Kinder. Die hat später nochmal einen anderen Mann oder Partner, der auch Kinder hat, aber sie selbst kriegt keine. Also sie war ja auch 39, als sie den geheiratet hat. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht warum. Da hat sie auch nie öffentlich drüber gesprochen. Zumindest nicht, dass ich es finden konnte.
Mhm.
In den Jahren 2007 bis 2009, also mit Anfang 40, wird sie erst Finanzministerin und später Außenministerin.
Also die beiden wichtigsten Posten im Ministerium. Da weißt du schon, was als nächstes kommt eigentlich.
Ja, und sie vertritt auch immer mehr offen die Position, dass Grönland nicht dauerhaft von dänischen Subventionen abhängig bleiben will. Sie setzt also auf kontrollierte Nutzung von Bodenschätzen, auf internationale Partnerschaften und auf stärkere außenpolitische Eigenständigkeit. Besonders wichtig ist ja auch, dass Grönland als arktische Nation in der Welt international sichtbar wird. 2009 wird sie dann Parteivorsitzende. Sie spricht jetzt davon, dass die koloniale Vergangenheit Grönlands Spuren hinterlassen hat und Selbstverwaltung nicht nur eine Frage von Gesetzen und Zuständigkeiten sei, sondern auch ein mentaler Prozess. Am 5. April 2013, im Alter von 47 Jahren, wird Aleka Regierungschefin. Und zwar die erste Frau in dieser Position.
Hm. Erste Frau und erste Inuit, oder?
Das weiß ich nicht, ob vorher auch Inuit schon Regierungschefin. Das kann sein, dass das auch vorher schon war. Aber auf jeden Fall ist sie die erste Frau. Für viele Menschen ist Aleka Symbol einer neuen Generation grönländischer Politik. Selbstbewusst, international erfahren, weiblich, inuitisch geprägt und bereit, Dinge auszusprechen, die lange nur vorsichtig formuliert wurden.
Sehr cool. Frischer Wind für die Politik.
Aber das Glück, als Regierungschefin zu arbeiten, währt für sie nicht lange. Im Oktober 2014, nach weniger als 1,5 Jahren im Amt, gerät Aleka unter Druck. Es wird nämlich öffentlich bekannt, dass sie private Ausgaben über staatliche Mittel abgerechnet haben soll. Unter anderem Reise- und Repräsentationskosten, die nicht korrekt deklariert wurden. Es geht um 100.000 dänische Kronen. Das sind 2014 ungefähr 13.400 Euro.
Wenn das die einzigen Probleme hätten, die wir in der deutschen oder auch in der UK
hätten. Ja, es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass es sich nicht um eine persönliche Bereicherung im klassischen Sinne handelt, sondern um den Umgang ihrer Angestellten und vielleicht auch ihrer selbst mit öffentlichen Geldern und Abrechnungsregeln. Aber der politische Schaden ist groß und nicht wieder gut zu machen.
Wahnsinn.
Koalitionspartner ziehen sich zurück, das Vertrauen in sie und in ihre Partei schwindet. Und deswegen übernimmt Aleqa jetzt politische Verantwortung und tritt als Regierungschefin zurück.
Wahnsinn.
Eine Politikerin, die für Selbstbestimmung und Würde steht, scheitert an administrativer Sorgfalt und politischem Vertrauen.
Wie schade, ne?
Aber sie verliert selbst ihr politisches Interesse nicht. Im Gegenteil. In dieser Phase wird jetzt sichtbar, dass sie mehr ist als ein Regierungsamt. Denn sie bleibt eine Stimme für grönländische Selbstbestimmung, nun ohne den Regierungsapparat hinter sich. 2015, mit 50 Jahren, wird sie ins dänische Parlament, ins Folketing gewählt für Grönland.
Oh.
Und dort vertritt sie jetzt die grönländischen Interessen auf internationaler Bühne. Ihre Themen bleiben weiterhin die gleiche. Größere politische Eigenständigkeit und so weiter und so weiter.
Cool.
Auch privat ist diese Zeit von Veränderungen geprägt. Nach dem Ende ihrer ersten Ehe lebt Aleqa Hammond zeitweise mit dem grönländischen Politiker und ehemaligen Polizisten Tom Ostermann zusammen. Auch der gerät selbst kurzzeitig in die öffentliche Diskussion, als er eine Beraterposition in der Regierung erhält, was den Vorwurf der Vetternwirtschaft auslöst. Diese Diskussion zeigt, wie eng Politik und Privatleben in kleinen politischen Systemen wie in Grönland oft miteinander verflochten sind. 2016 ist Aleqa jetzt 51 Jahre alt und es kommt zu einem weiteren tiefen Einschnitt in ihrer politischen Laufbahn. Während sie im Folketing im dänischen Parlament sitzt, wird wiederum öffentlich, dass sie erneut private Ausgaben über parlamentarische Mittel abgerechnet haben soll. Diese Situation führt zu massivem Druck aus ihrer eigenen Partei, der Siumut. Ihr wird die Wahl gestellt, Mandat niederlegen oder Parteiausschluss. Sie entscheidet sich, was glaubst du?
Mandat niederlegen?
Die verlässt die Partei.
Parteiausschluss?
Die verlässt die Partei und bleibt parteilos im Folketing.
Okay. Oh, okay.
Damit verliert sie den Rückhalt.
Das klingt aber ein bisschen so nach fool me once, shame on me. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me, oder? Wenn das zweimal passiert.
Ich habe das auch nicht gefunden, wie weit sie da wirklich auch immer persönlich für verantwortlich war oder ob das Beraterinnen und Berater aus ihrem Umfeld waren, die an diesen Situationen schuld waren.
Ja, oder ob das politische Gegner waren, die versuchen, sie zu framen.
Aber wenn es einem zweimal passiert?
Ja, ja.
Schon seltsam.
Das ist seltsam.
In der Heimat ist sie in dieser Phase politisch isoliert, das kannst du dir denken, aber sie gibt nicht auf. Mit 53 Jahren, 2018, schließt sie sich einer neu gegründeten Partei an, die die nationale Identität und eine noch stärkere Eigenständigkeit Grönlands forcieren. Im selben Jahr zieht sie für diese Partei nun der Nunatta Gitornai in das grönländische Parlament ein, alt wieder.
Sie ist so ein richtiges Stehaufmännchen, ne?
Mhm. 2019 schließlich verliert sie ihren Sitz in Dänemark im Folketing, bleibt aber in der grönländischen Politik weiter präsent. Ihre Rolle verändert sich, weniger Regierungsverantwortung, mehr Symbolfigur einer politischen Generation. 2021, wir sind also nicht mehr weit von heute entfernt, im Alter von 56 Jahren, kehrt sie schließlich zu ihrer alten Partei der Siumut zurück. Jener Partei, aus der sie Jahre zuvor ausgeschlossen worden war. Diese Rückkehr ist mehr als ein Parteischritt. Sie zeigt, dass politische Lager in Grönland kleiner und beweglicher sind als in unseren großen Staaten und dass die persönliche Geschichte dort eine größere Rolle spielt. Inzwischen ist sie seit letztem Jahr wieder Parteivorsitzende. 11 Jahre nach ihrem Rücktritt als Regierungschefin ist sie wieder an der Spitze dieser Partei, die sie einst geführt hat. Aleqa Hammond hat sich gemeinsam mit anderen führenden grönländischen Politikerinnen und Politikern klar gegen ein strategisches Denken über Grönland positioniert. in einer öffentlich gemeinsamen Erklärung mehrerer Parteivorsitzender, an der sie beteiligt war, betont sie 2025, wir wollen keine Amerikaner sein, wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Grönländer sein. Die Zukunft Grönlands muss von den Grönländern selbst entschieden werden. Und auch mit dieser Frau sind wir nun im Heute angekommen. Also Laura, drei Geschichten von drei Grönländerinnen. Was verbindet diese drei Frauen? Auf den ersten Blick sind es ja völlig unterschiedliche Leben. Eine ist Politikerin, eine Spitzensportlerin, eine Künstlerin. Und trotzdem führen ihre Geschichten immer wieder zu demselben Punkt zurück, finde ich, dass Grönland kein Objekt ist, kein leerer Fleck auf einer Karte. Für Aleqa Hammond ist Grönland ein politischer Raum, in dem Verantwortung übernommen wird. Für Ukaleq Astri Slettermark ist Grönland Identität in Bewegung. Sie reist, trainiert, startet international. Und für Pia Arke wird Grönland zum Körper. Ihre Kunst kreist um die Erfahrung, zwischen zwei Welten zu stehen und zu spüren, wie Geschichte sich einschreibt. Wenn also heute über Grönland gesprochen wird, über Einfluss, Sicherheit, über Sitz, dann geht es nie um Territorium. Es geht um Lebensrealitäten, um Herkunft, um das Recht, sich selbst zu erzählen. Grönland ist politisch, ja, aber es ist immer auch persönlich.
Ja, ich denke, das ist jetzt wirklich schön rausgekommen bei den drei Geschichten, oder?
Ja, finde ich auch.
Ganz anders als die Folgen, die wir sonst haben, aber hat mir gut gefallen. Dankeschön, dass du vorbereitet hast.
Gerne.
Ich fand die verschiedenen Perspektiven wirklich cool und wie du schon sagst, bei allen ist ganz klar und deutlich hervorgegangen, dass die Frage, die du am Anfang gestellt hast, nämlich ist ein Land oder übt ein Land Einfluss auf deinen Charakter, kann man hier, glaube ich, in allen drei Persönlichkeiten mit Ja beantworten. Aber auf eine sehr, sehr angenehme und kreative Art und Weise, würde ich sagen.
Das finde ich auch. Also ich hätte noch mehr Geschichten. Ich glaube, ich habe 9 Geschichten erzählt. Also ich habe nur noch 2 Folgen, hätte ich jetzt Grönländerinnen-Geschichten. Wenn die Hörerinnen und Hörer uns jetzt in die Kommentare schreiben oder Mail schreiben, dass sie da noch mehr für haben will, ich bin parat.
Mama ist vorbereitet, ja. Nein, das Mama ist wirklich, vorbereitet. Wirklich sehr spannend und bringt ein bisschen mehr Leben und Persönlichkeit in die politische Debatte, die wir aktuell haben.
Ja, und anhand der Leben hat man jetzt auch, finde ich, doch einen ganz anderen Einblick in das Land Grönland bekommen, ne?
Ja, also wie viele Länder gibt es auf der Welt? 160. Das heißt, für jedes Land können wir jetzt so eine Geschichte mal vorbereiten. Da haben wir die nächsten Folgen gut gefüllt.
Und dann sind wir nicht mehr It's True, sondern It's Country.
Das klingt, als wenn wir ein Musikchannel wären.
Also, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt Bilder im Kopf habt von Eislicht, Landschaft und von starken Frauen, dann schaut mal unbedingt bei uns vorbei. Die Fotos, die Hintergründe und manchmal auch kleine Zusatzgeschichten zu den Folgen findet ihr auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok unter @podcastitstrue. Und wir freuen uns wirklich riesig, wie viele von euch zuhören. Wir freuen uns über jede Nachricht, jeden Kommentar, jedes Teilen. Und das zeigt uns nämlich, unsere Geschichten sollen erzählt werden und kommen bei euch auch an. Das bedeutet uns viel mehr, als ihr vielleicht denkt.
Ja, wir freuen uns über jeden netten Kommentar, den wir bekommen.
Also Laura, wir haben ja heute eine außergewöhnliche Folge und drei Protagonistinnen. Deswegen haben wir auch keinen normalen blinden Fleck, sondern in unserem blinden Fleck haben wir heute den Übergang zu unserer nächsten Podcast-Folge. Oh. Und zwar erzähle ich dir heute von einem ganz außergewöhnlichen Tier,
der Fuchs.
Vor Grönland lebt.
Ah, vor Grönland.
Der Polarfuchs meinst du?
Ja, der schwimmt im Wasser.
Schwimmt der im Wasser und kann lange unter... Ist der ein Fisch? Mm. Nein, es ist nicht der Polarfuchs. Okay. Es ist der Grönlandhai.
Oh, die haben da Haie? Wusste ich gar nicht.
Hm. Der Grönlandhai lebt dort, wo das Wasser dunkel, eiskalt und mehrere tausend Meter tief ist. Ein Tier aus einer Welt, die wir kaum kennen. Er gilt als das älteste bekannte Wirbeltier der Erde. Forschende gehen davon aus, dass ein einzelner Grönlandhai über, was glaubst du, wie alt Grönlandhaie werden?
So 60?
400 Jahre.
Ach komm!
Einige dieser Tiere schwammen bereits durch die Arktis, als Europa noch im Dreißigjährigen Krieg tobte.
Was?
Ja, 400 Jahre. Ihr Alter ließ sich mit Hilfe einer Radiokarbonanalyse der Augenlinse bestimmen, einem Gewebe, das sich vor der Geburt bildet und sich danach nicht mehr erneuert. Es ist super krass.
Boah.
Und weil er so alt wird, ist ja klar, wächst er auch extrem langsam. Pro Jahr 1 bis 2 Zentimeter. Erst nach 150 Jahren wird ein Weibchen geschlechtsreif.
Nach wie viel?
Ja, nach 150 Jahren erst geschlechtsreif.
Ach.
Auch seine Bewegungen sind extrem langsam. Er gleitet mit kaum mehr als 1 Kilometer pro Stunde durch die Tiefsee. Und sein wissenschaftlicher Name bedeutet der Schlafende.
Oh.
Der Grönlandhai lebt vor allem im Nordatlantik und im Nordpolarmeer. Vor Grönland, vor Kanada, Spitzbergen und Norwegen. Und dort hält er sich in den großen Tiefen auf von 2000 Meter unter der Eisoberfläche. Deshalb bekommen ihn Menschen fast nie lebend zu Gesicht.
Oh, ich finde das immer gruselig. Ja, was lebt denn da nicht noch alles unten? Deswegen gehe ich nicht so gerne im offenen
Meer. Das weiß man nicht. Ist das nicht krass?
Ja, das ist echt heftig.
Ist echt ein blinder Fleck, oder?
Ja,
den man
das
hat,
ist
ne?
wirklich spannend.
Aber du denkst es nicht, 1 Kilometer pro Stunde. Aber trotz seiner Langsamkeit ist der Grönlandhai ein Räuber. In seinen Mägen fand man Fische und Robben und sogar Überreste von Eisbären. Forschende vermuten allerdings, dass er sich oft von Kadavern ernährt oder schlafende Tiere überrascht.
Ja, das klingt mir so.
Bum, badum, badum, badum.
Die Hyäne des Grönlandmeeres.
Ich tauche mal kurz mit 1 Kilometer pro Stunde von meinen 2000 Meter unter dem Meeresspiegel auf und schnapp mir in den Eisbär. Hopp.
Wahnsinn, 400 Jahre.
Ein tolles Tier, finde ich, oder?
Mhm. Aber was hat das jetzt mit der nächsten Folge?
Ja, das verrate ich jetzt noch nicht. Und warum er so alt wird, ist nicht vollständig geklärt. Eine Rolle spielt offenbar eine besonders effiziente DNA-Reparatur, die Zellschäden ausbessert, bevor sie gefährlich wird. Krebs ist bei Grönlandhaien nicht bekannt, trotz ihrer Größe und ihres Alters. Der Grönlandhai ist also kein spektakulärer Jäger, sondern und kein schneller Verfolger. Er ist ein Überlebenskünstler der Zeit, still, geduldig und ein lebendes Archiv der Arktis.
Boah, ist ja creepy, wenn du das so sagst, Mama. Bin ich ja mal gespannt, was wir dann nächste Folge haben. Vielleicht geht's ja um den Grönlandhai.
Und damit ist unsere Folge zu Ende. Ja. Es sei denn, die Leute wünschen sich noch mehr Grönländerinnen-Folgen.
Das stimmt, ja.
Aber wenn nicht, was willst du denn? Willst du noch eine Grönländerin-Folge oder schon die, die jetzt mit dem Grönlandhai zu tun hat?
Nee, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Das ist auch eine ganz tolle Frau, über die ich nächstes Mal berichte. Kannst du dich schon drauf freuen.
Tue ich auch. Und ich hoffe, euch hat es auch neugierig gemacht, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
Laura, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend in London.
Yay. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Mama. Dankeschön. Ciao.
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.